Europa-Lava, der Europa-Hörspiel-Podcast auf 33 ein Drittel mit Holger, Carsten und Markus.
Ja, und damit herzlich willkommen zurück beim Europa-Lava-Podcast. Wie ihr der Vorankündigung aus der letzten Podcast-Folge und dem Klappentext zu dieser Folge entnehmen könnt, haben wir uns jeder einen Sprecher bzw. eine Sprecherin herausgesucht, über die wir gern so ein bisschen berichten möchten. Entweder weil es besonders schöne Stimmen sind, wie wir finden, oder weil diejenigen besondere Spuren im Hörspielbereich oder bei Europa hinterlassen haben. Und ich denke mal, wir fangen an mit Holger.
Ja, sehr gerne und hallo zusammen. Ich habe mich entschieden für Horst Frank. Warum? Tja, ich habe ein bisschen hin und her überlegt, wen nehme ich und wieso und weshalb. Und ich landete bei Horst Frank, weil ich Kommissar Reynolds, unter dem wir ihn wohl alle am besten kennen, aus den drei Fragezeichen, immer schon toll fand. Ich habe den früher toll gefunden. Ich fand, da hat er ein wahnsinnig souveränes Auftreten immer in seiner Rolle. Und außerdem weiß ich halt im fortgeschrittenen Alter inzwischen auch, dass der eine ganze Menge hergibt in seinem Leben, was es über ihn zu erzählen gäbe. Und deswegen habe ich mich für ihn entschieden. Ganz kurz zu den Fakten, bevor wir dann ins Gespräch eintauchen. Horst Frank wurde geboren am 28. Mai 1929 in Lübeck und verstarb knapp 70 Jahre später, nämlich 3 Tage vor seinem 70. Geburtstag, während eines Mittagsschlafs an einer Hirnblutung während auf einer Kur, die er in Heidelberg machte, weil er zuvor in München wohl laut Zitat bis zur Erschöpfung Theater gespielt hatte mit Volker Lechtenbrink zusammen und sich dann zu einer Kur nach Heidelberg zurückzog, aus der er leider sozusagen nicht wieder zurückkam. Aber kommen wir zu den erfreulichen Dingen in seinem Leben. Er spielte Theater bereits ab 1950, weil er Will Quadflieg auf einer Bühne gesehen hatte und selber zu sich dachte, das fand ich toll, das kann ich auch. Sehr arrogant von ihm, sagt er selber über sich, das ist ein Zitat gewesen.
Passt aber zu ihm.
Ja, absolut, absolut, da kommen wir auch noch drauf. Wo habt ihr ihn denn zuerst erlebt? Habt ihr ihn zuerst bewusst gesehen oder gehört, Carsten?
Da muss ich jetzt mal nachdenken. Also gehört habe ich ihn bestimmt als allererstes in seiner Rolle bei den Kung-Fu-Hörspielen von Europa. Da ist mir die Stimme sehr geläufig. Ja, und natürlich als Kommissar Reynolds bei den drei Fragezeichen. Und später habe ich ihn dann auch gesehen im Fernsehen in diesen Hamburger Krimis und wo er dann vorrangig Gangster gespielt hat.
Ja, das kann man sagen. Hast du ihn nicht bei Tim Thaler auch gesehen?
Ja. Wobei ich die Serie nicht ganz gesehen habe als Kind. Aber stimmt, im Nachhinein ist er da auch sehr beeindruckend gewesen. Ja, die habe ich dann auch gesehen, das stimmt.
Okay, und du, Markus?
Also ich weiß, dass er, ich habe ihn gesehen zunächst und zwar eben in Tim Thaler. Und Tim Thaler ist ja, glaube ich, 1977 gedreht worden, wenn ich das richtig erinnere. Und ich habe das damals direkt im Fernsehen gesehen. Also, und er hat ja erst 77 auch bei Europa angefangen.
Mit
Nee,
den Kung Fu
75.
dran.
Ja, mit den Kung Fu, da hat er ja, das war ja 76 dann, da hat er ja
76,
angefangen.
genau.
Ja, also ich vermute mal, dass ich ihn vielleicht mal gehört habe, aber so der erste große Eindruck bei mir war auf alle Fälle Tim Thaler. Und dann hatte ich sehr bald die 20.000 Meilen unter dem Meer, wo er den Kapitän Nemo spricht. Und den fand ich großartig. Drei Fragezeichen kamen dann ja tatsächlich erst 2 Jahre später. Also da kannte ich ihn auf alle Fälle schon gut. Und ich mochte ihn immer, weil er einfach so ein genialer Bösewicht war.
Ja, und ich fand ihn, er war ja eigentlich auch als Kommissar Reynolds fast ein Bösewicht. Also ich fand, er war so beeindruckend präsent, wenn er auftrat. Und er hatte eine, was ich schon sagte, Wahnsinnsautorität, die er ausstrahlte. Und man war immer fast froh, wenn er mal, also wenn er mal ein bisschen nett war zu den drei Fragezeichen, fand ich das immer schon ganz angenehm, wenn er sie nicht zusammengefaltet hat und geht raus, spielt Fußball oder was Jungen in eurem Alter machen.
Er sagt auch irgendwann mal zu Justus irgendwie so, bild dir bloß nichts darauf ein oder irgendwie sowas, als Justus irgend sowas vor. Ja. Er hatte diese Autorität. Also er war, ohne dass er groß rumgeschrien hat oder die Kinder jetzt irgendwie verbal zusammengefaltet hat, war er einfach eine Autorität, ja.
Ja, total. Und die lebte er auch aus in über 100 Rollen im Fernsehen, in 75 Kinofilmen und in mehr als 200 Theaterstücken, die in seinem Leben zusammenkamen. Also was das angeht, war er auch sehr aktiv. Und zusätzlich ist dann noch nach ungefähr 10 Jahren, ergeben meine Recherchen, nachdem er in den 50ern, genau gesagt 1950, anfing Theater zu spielen, ging er Anfang der 60er für 3 Jahre nach Tansania, kaufte sich dort eine Kaffeeplantage, um, Zitat, herauszufinden, ob ich im Leben zu mehr tauge, als Menschen darzustellen. Menschen und Monster. Das beschreibt es ganz gut, finde ich. Und das erzählte er in einem Interview, was ich entdeckt habe, in den 90ern. Wenn man dann hört, Kaffeeplantage, auf der er gearbeitet hat. Diese Kaffeeplantage hatte laut seinen Aussagen 1500 Mitarbeiter, 1500 Rinder und war über 10.000 Hektar groß. Also das muss auch was Ernst gemeintes gewesen sein. Und er erzählte im besagten Interview auch, dass er immer wieder nach Deutschland flog oder irgendwohin, um einen Film zu drehen, wenn ein neuer Trecker benötigt wurde für die Farm. Aber dann wurden die politischen Unruhen in Tansania so, dass er dort seine Zelte abbrach und wieder zurück nach Deutschland kam. Aber trotzdem drehte er in den 60ern über 40 Kinofilme, was sicherlich, wenn man sich das mal überlegt, 4 Filme pro Jahr bedeutet. Und wenn man dann noch sagt, davon war man 3 Jahre in Tansania, ganz beeindruckende Bilanz, denke ich.
Aber er war in diesen Filmen eigentlich immer der Bösewicht, ne?
Ja. Das hat er auch sehr genau zusammengefasst. Er sagte, in den ersten 10 Jahren war ich immer ein Mörder. Dann habe ich in den 70er und 80ern den gespielt, der die Mörder beauftragt. Und jetzt bringe ich wieder Leute um derzeit. So war sein eigenes Fazit.
Ich kann mich aber auch
Also.
erinnern, es gibt so einige Nachkriegsfilme, also Kriegsfilme, die im Nachkriegsdeutschland gedreht wurden, wo er dann auch Offiziere und sowas spielt. Aber nicht nur unbedingt Bösewichte, aber eben doch sehr ernste Rollen. Ich glaube, da war er eben noch recht jung und vielleicht hat er die ausgeblendet. Also da gab es noch ein paar andere Filme. Aber ich sage mal so, im Großen und Ganzen hat er natürlich eher die Bösewichte gespielt.
Ich glaube, das ist auch wirklich ein Fluch. Das haben ja viele Schauspieler so erlebt. Wenn sie ihre Rollen gut gespielt haben, dann waren sie ja immer auf diese Charaktere abonniert. So Fluch und Segen zugleich. Auf der einen Seite erinnert man sich an dich, auf der anderen Seite bist du immer derselbe Typ. Ich hatte das Glück, fällt mir dabei ein, hier in Hamburg am Ernst-Deutsch-Theater habe ich ihn tatsächlich in einer komischen Rolle gesehen. Und zwar gab es ja das Stück Der Raub der Sabinerin. Das ist ja eine Komödie. Und für Europa-Hörer großartige Besetzung: Horst Frank, Friedrich Schütter, Jens Wawitschek und Ursula Sieg. War
Toll.
eine ganz tolle Inszenierung und da war er komisch und da war er auch gut komisch. Also es war nicht so, dass man das Gefühl hatte, ja, Herr Frank, ich weiß, was Sie meinen, aber so ganz geklappt hat das nicht. Also er war wirklich gut, also als komischer Charakter.
Wann war das ungefähr zeitlich?
Das muss gewesen sein, Anfang der 90er.
Okay, toll. Also
Ja.
wer ihn sehen möchte, bevor wir wieder zu den Hörspielen kommen, es ist bei der Anzahl an TV-Rollen, Kinofilmen etc. nicht schwer, sich Horst Frank in einem Film oder ähnlichen anzusehen. Man kann zum Beispiel, auf YouTube hat ja das ZDF ganz legal viele alte Krimiserien reingestellt. Und er war nun, ich will nicht sagen Stammgast, aber er war oft bei Der Alte, Ein Fall für zwei, Derek etc. dabei. Empfehlen kann ich hier von Derek zum Beispiel, von Der Alte, entschuldigt, von Der Alte die Folge Eine große Familie von 1979, also seinem Jahr, in dem er erstmals Kommissar Reynolds war. Oder dann auch in einer sehr typischen Rolle, ich glaube, der Film ist von 1970 ungefähr, als Gangsterboss in Die Engel von St. Pauli,
Großartiger Film.
den man eigentlich jedem Europa-Hörspiel-Fan ans Herz legen muss. Denn ich gehe mal nur ganz kurz die Gästeliste durch. Wir haben dort Gernot Endemann in diesem Film, Jürgen Lier, Günter Lüdke, Joachim Wolf, Jochen Zernt, Karl-Ulrich Mewes. Also, wie du sagtest neulich, Markus, ne, an dem Tag, als der gedreht wurde, konnte bei Europa, war bestimmt Betriebsausflug. Da war nichts zum
Ja.
Aufnehmen da. Wie gesagt, da kann man ihn sehen. Mit seiner Frau zusammen war er auch mal vor der Kamera, sicherlich öfter, als ich jetzt hier aufzähle, aber entdeckt habe ich ihn in einer Traumschiff-Folge, wo die beiden zusammen, sehr frühe Folge von 1980, glaube ich, zweite, dritte Folge, Karibik Bahamas heißt diese Folge. Und da sind beide auch als Ehepaar zusammen auf dem Schiff drauf. Witzigerweise wurde er in ausländischen Filmen, die er auch gedreht hat, und sogar in einigen deutschen Produktionen synchronisiert, was nun völlig absurd ist in meinen Augen, weil er ja dieses unfassbar markante Organ hatte. Er wurde von der Europastimme von Helmo Kindermann häufig synchronisiert,
Ach,
den viele
okay.
ja vielleicht kennen. Das ist der Kastellan in Huibu Folge 2 oder natürlich auch der Perry Roden auf der Europaschallplatte oder Kassette Invasion der Puppen. Also das stelle ich mir völlig eigenartig vor. So ein Film ist mir noch nicht untergekommen. In denen, die ich mit ihm gesehen habe, spricht er sich selbst. Aber wenn der von Helmut Kindermann synchronisiert worden wäre, wäre mir das sicherlich aufgefallen. Vielleicht
Das
nicht
ist ja kein
unbedingt.
seltenes Phänomen in diesen frühen deutschen Filmen oder eher gesagt in Filmen, in denen deutsche Schauspieler auch mal im Ausland zu sehen oder eher gesagt zu hören waren. Es gibt ja viele gute Schauspieler, aber nicht alle guten Schauspieler sind gute Synchronsprecher, sagen wir mal so.
So.
Ja, also zum Beispiel ist es ja auch so, auch dass Klaus Kinski in diesen ganzen Italo-Western nicht mit seiner eigenen Stimme zu hören ist in der deutschen Variante,
Das ist
sondern
Gerd
auch mit.
Martinsen.
Genau, richtig. Also auch irgendwie anders unterlegt und oder oft hatten die Leute einfach gar keine Zeit, dann nebenher zu synchronisieren. Also wenn sie
Das denke
richtig gut
ich auch,
beschäftigt
ja.
waren, dann haben die nicht
Ja.
synchronisiert, sondern waren zu sehen. Und viele gute Schauspieler wiederum, die dann in den 70ern im Kino nicht mehr so beschäftigt waren, sind dann ja teilweise erst ins Synchronstudio gegangen, weil sie keine anderen oder weil sie keine guten Filmrollen mehr hatten. Das ist so Entwicklung der 60er, 70er, 80er Jahre.
Das
Und
war halt in den 70ern, war das aber auch so eine Unart, Filme einfach ständig überzusynchronisieren. Das hatte manchmal gar nicht so viel mit Ausland zu tun. Hier in dem Film, den du ansprachst, Holger, hier Die Engel von St. Pauli, da spielt zwar Gernot Endemann mit, wird aber von Andreas von der Meeden synchronisiert. Wo man auch denkt, warum macht ihr das denn? Also der wäre ja irgendwo in Hamburg verfügbar gewesen. Das war ja noch nicht mal eine große Koordination. Und das war in den 70ern aber sowieso so eine Unsitte, dass man auch Filme mit den gleichen Stimmen nachsynchronisiert hat, wenn sie in Deutsch aufgenommen wurden und in Deutsch gezeigt wurden. War es trotzdem nachsynchronisiert manchmal.
Ja, das Schicksal ist einigen Rollen und Schauspielern zu ereilt, denke ich. Was ich unbedingt noch loswerden möchte, weil es ein Kuriosum darstellt, man könnte ein tolles Kapitel in einer Biografie über Horst Frank schreiben und das würde heißen können, wie ich Marilyn Monroe beim Tennis kennenlernte. Denn Horst Frank hatte in jüngeren Jahren eine Affäre mit Marilyn Monroe, die er in Amerika beim Tennisspielen kennenlernte. Und als die Interviewerin ihn fragte, wie man denn Marilyn Monroe kennenlernt, sagte er, wir hatten den gleichen Zahnarzt und wir spielten gut zusammen Tennis. Mehr sagt er auch nicht dazu und grinst dann einfach nur.
Ich stelle mir so vor, wie Marilyn Monroe da am Tennis spielen ist. Er sitzt so am Tennisplatz, hat irgendwie einen Cognac oder irgend so einen Longdrink in der Hand. Sie kommt vorbei und er sagt so: Sex.
Und dann sagt er, bild dir bloß nicht ein, dass er irgendwas wert ist. Also.
Wobei man noch sagen muss, das haben wir noch gar nicht erwähnt, neben der Kommissar Reynolds-Rolle, finde ich, hat er bei Europa schöne Spuren hinterlassen. Einmal in der angesprochenen Rolle von Kapitän Nemo
Ja.
und gerade mit seiner Frau zusammen in dieser Kombination Reporter-Ehepaar Tom Farley und Irene Fox. Also ich
Unübertroffen,
finde,
ja.
Dracula trifft Frankenstein ist, gut, das Hörspiel mag ich gerade, weil es völlig unsinnig ist, aber da ist er so schön schnodderig in seiner Art, ganz großes Kino, möchte ich fast
Ja,
sagen, ja.
und auch bei Nessie ist es spektakulär, das Zusammenspiel der beiden. Und vielleicht gerade, weil sie ein Paar waren, spielen sie so gut zusammen. Das mag jetzt eine Theorie sein, aber super. Eigentlich fast schade, dass sein erfolgreichstes oder produktivstes Jahr bei Europa in die MC-Ära fällt. Denn ab 1983 war er in einigen Serien dann auch Erzähler. Und kam dadurch natürlich auch viele Einsätze dann. Flash Gordon war der Erzähler bei Mein Freund Winnetou auf Kassette, dann bei Dämonenkiller. Aber eine Masterfrage an euch. Wie oft ist er denn Kommissar Reynolds, ohne dass ihr nachguckt, auf den 30 Schallplatten?
Es ist gar nicht
Na?
so viel. Es ist gar nicht so viel. Ich gebe mal 5.
Okay, und
Oh,
du, Carsten?
von den ersten 30, ja? Ich würde sagen 10.
Okay, der Punkt geht an Carsten, es sind 9 Einsätze.
Okay.
Er ist 9-mal dabei, aber gefühlt ist er für mich ein bisschen, als ich zuerst nachdachte, nee, so viel ist es gar nicht. Im ersten Moment dachte ich, er ist so ein bisschen die Felseninsel der drei Fragezeichen, denn er ist so präsent für mich, dass ich ihn so ein bisschen dort viel öfter eingesetzt oder vermutet hätte. Und auf den Kassetten war er dann nur noch 3-mal dabei, nämlich da kann man es schnell aufzählen, beim Ameisenmensch, bei der bedrohten Ranch und sein letzter Auftritt war dann 36, auch noch eine der schlechtesten frühen Folgen, beim Superwahl. Und dann war der Einsatz als Kommissar Reynolds leider vorbei. Er spielte aber danach und sprach ja auch noch weiter, spielte Theater, drehte noch Filme, vor allen Dingen dann im TV-Geschäft war er tätig. In Serien hat er viel noch gespielt. Und sagte auch in den 90ern mal in einem Interview, ich werde bis zu meinem Lebensende arbeiten müssen. Alles, was ich an Geld verdient habe, habe ich auch immer sehr schnell gerne ausgegeben. Das lehnt sich so ein bisschen in meiner Recherche daran an. Es gab einen englischen Fußballprofi, ich weiß nicht mehr genau, wer es war, Gascoigne, irgendeiner hat gesagt, 50% meines Geldes habe ich für frauenschnelle Autos und Alkohol ausgegeben, die anderen 50% habe ich verprasst. Und so ähnlich lässt sich auch das Leben von Horst Frank zusammenfassen, denn es muss wohl wahnsinnig viel Alkohol gegeben haben. Man spricht von 2 Flaschen Wein oder einer Flasche Whisky am Tag. 80 bis 100 Zigaretten und wohl legendäre Wutausbrüche, legendär in Anführungszeichen. Und auch seine Frau, und er sagt mal, unsere Ehe hält auch deswegen jetzt, die vierte von Horst Frank war Brigitte Kolleger, weil wir in getrennten Wohnungen leben. Was das
Ja, das hat
sicherlich
sicherlich
ein
dazu
Argument.
beigetragen, ja.
Ja, das mag ich auch so. Da gibt es noch eine schöne Anekdote zu. Hier in der Nähe von uns in Hamburg ist eine Kneipe und der Kneipier erzählte, dass seine Eltern mit Horst und Brigitte, wie er sie nannte, in den 70ern gut befreundet waren. Und wenn Horst und Brigitte auf einen Wein vorbeikamen, brachten sie ihm immer Belegexemplare auf Schallplatte mit. Als mir das erzählt wurde, ist mir fast die Kinnlade runtergeklappt und ich habe wissbegierig nachgefragt, ob diese Platten noch existieren würden. Und das Schlimme war, dass er dann sagte, ja, die stehen bei meiner Mutter noch auf dem Dachboden. Ich habe aber leider weiter dann keinen Zugang dazu bekommen und weiß nur von dieser Anekdote, die ich toll fand.
Das sind aber auch die Hörspielplatten, ja, und nicht die Singles oder was auch immer er
Nee,
da
nee, nee.
vorgesungen oder gesprochen hat.
Ach ja, die Single. Es gab ja noch dieses, meine Zeit für dich, mit
Meine
dir.
Zeit mit dir.
Legendäres Teil, die habe ich sogar irgendwann mal bei eBay ersteigert.
Ja.
Legendärer Kram, also.
Die haben wir auch mal auf einem Geburtstag von dir sehr oft gehört und haben dazu dann Schnaps getrunken mit mehreren deiner Freunde zusammen.
Das weiß ich jetzt definitiv nicht mehr. Ich weiß nicht, war ich dabei?
Ja, das war in Eidelstedt.
Ah, okay, das weiß ich nicht mehr, aber das kann ich mir gut vorstellen.
In den 90ern misslang dann leider eine Zahnoperation und eine missglückte Prothese, die das Ganze wieder richten sollte, macht es dann alles noch viel schlimmer. Und er verlor quasi sein wichtigstes Instrument so ein bisschen, denn seine Stimme war von da an nicht mehr dieselbe. Und er klang nach eigenen Aussagen immer so, als wäre er permanent betrunken. Was ja nun aufgrund seiner Story vielleicht auch naheliegender Verdacht war. Und er sagte, dadurch fiel ihm das Spielen wahnsinnig schwer. Das war ist leider ein ziemlich trauriges Ende, wenn man das jetzt heute so ein bisschen recherchiert. Deswegen wird er auch bis zum Ende, wie er sagte, ja, seines Lebens Theater spielen müssen, was er dann ja in München auch auf Anraten seines Bekannten oder Freundes Volker Lechten bringt. Der sagte, Horst, dir geht's ja nicht gut. So seine Aussage. Deswegen ging er zur Kur nach Heidelberg, von der er dann leider nicht
Es gab
zurückkam.
aus der Zeit irgendwo noch so ein Hörbuch mit ihm, war das nicht?
Ken Follett, die Nadel.
Ja, genau, die Nadel, das muss aus
Ja.
der Zeit sein. Da habe ich mal reingehört und war erschrocken. Also ja.
Ja, das ist leider nicht schön, dass sowas veröffentlicht wird, muss man sagen. Aber gut, das war unser kurzer Einblick, Zusammenfassung, Querschnitt im Schweinsgalopp einmal durch das Leben des Horst Frank, was sicherlich viel mehr hergeben würde als jetzt die letzten 10 Minuten. Gehen wir mal zum
Ja,
nächsten. Wer möchte übernehmen?
Carsten, den Carsten, glaube ich.
Ja, dann bin ich an der Reihe und ich würde gerne den guten Konrad Halver vorstellen, der bestimmt jedem, der Hörspiele hört oder auch Hörbücher kennt, ein Begriff ist. Er hat ein sehr markantes Organ, mit einer hohen Wiedererkennbarkeit und er ist auch in unzählig vielen Hörspielen zu hören, in etlichen Produktionen, bei denen er Regie geführt hat oder das, ja, Skript geschrieben hat oder eben als Sprecher oder sogar in mehreren Rollen als Sprecher zu hören war. Ja, und ich habe das mal überschlagen. Ich habe mal irgendwann vor Jahren eine Liste angelegt. Es sind wohl so an die 500 Hörspiele und Hörbücher, in denen Konrad Halver zu hören ist oder war und eben in einer der genannten Funktionen. Ich stelle mal einfach die Frage in die Runde: Wie habt ihr zwei Konrad Halver oder Konrad Halvers Stimme zum ersten Mal erlebt?
Ich hatte
Also
Angst
bei
vor
mir.
ihm.
In die Runde.
Meine erste Erinnerung, absolut hundertprozentig, denn meine erste Erinnerung an ihn, das habe ich aber erst im Nachhinein erfahren, dass er das war Huibu, das Schlossgespenst, die erste Folge, denn er ist das für mich der unheimlichste Moment auf dieser Platte, das ist, als Huibu mit seiner Truhe hinter den beiden Einbrechern hinterher schwebt. Und man von Konrad Halver ein ganz fieses, tiefes Stöhnen hört.
Das ist nur so ein.
Genau. Genau, und das
Ja,
fand
ja.
ich fürchterlich früher mit 5 Jahren. Das war der unheimlichste Moment für mich auf dieser Platte. Ich weiß, dass danach das alles sofort wieder ins Lustige abdriftet mit Hans Petsch ganz andächtig, der Schwebetrick. Aber das war mein erster Moment.
Leider.
Ja, doch leider. So, das war mein erstes Zusammentreffen mit Konrad Halber. Danach richtig bewusst, erst Jahre später als Winnetou.
Ja. Aber dass das Konrad Halber war, das ist ja aus der Plattenhülle nicht zu entnehmen im Grunde, nicht?
Nee,
Das
nee,
musste
nee.
man ja
Das
später dann
habe
verstehen,
ich durch
sozusagen.
Markus
Also.
erst erfahren. Dann mein echtes Hören, dass ich ihn erkannt habe als Stimme, ist definitiv Winnetou.
Ja.
Und
Das
bei dir,
war es bei mir
Markus? Ja.
auch. Ja, also bei mir war es auch die Winnetous, waren es auch die Winnetous und ich hatte ja, wie schon mehrfach berichtet, dann immer nur so einzelne Teile. Mir war aber aufgefallen, dass zum Beispiel beim Silbersee ja auch schon drauf stand, irgendwie, also Hörspielfassung von Konrad Halver, Regie Konrad Halver, Winnetou, Konrad Halver. Also das war für mich also immer so ein kleiner Halbgott irgendwie, weil man, ich bin ja so mit seinen Hörspielen groß geworden, in der Zeit immer merkte, er war immer der Prinz, er hatte die Regie, manchmal hatte er ja auch mehrere Rollen und so, aber Winnetou war mit das Erste, was ich mit ihm verbinde und was ich noch erinnere, war, dass ich ihn erkannte in diesem Teil von Tom Sawyer, wo er dann irgendwie sagt: So, liebe Gemeinde, da spricht er diesen Pass, diesen Priester,
In Linde.
erregt euch nicht an der Stätte des Todes. Aber das war ja Teil 1, den habe ich natürlich sehr viel später bekommen.
Natürlich.
Also für mich war es eindeutig Winnetou und ich fand, den hat er großartig gemacht.
Ja, tatsächlich. Ja, das sind so die ersten Eindrücke. Ich sag mal was zu seinem Lebensweg. Ja, er wurde
Moment,
am
dann sag
sieb.
doch mal noch, woher hast du ihn denn?
Ach so,
Oder
ja,
bei dir war es
richtig.
wahrscheinlich auch
Gute
Karl
Idee.
May, ne?
Ja, es war definitiv Winnetou, wobei ich habe ja diese ersten Europa-Hörspielplatten im Kindergartenalter bekommen und habe dann selber Märchen bekommen, in denen er vorrangig Tierstimmen sprach oder eben Prinzen. Und habe dann gleichzeitig auch die Winnetou-Platten von meinem Bruder gehört, der ja ein paar Jahre älter ist. Und da war er eben der Winnetou. Und er hat ja nicht nur eben diese markante Stimme, er hatte da auch diesen edlen Tonfall, den er später auch bei anderen Winnetou-Vertonungen auf anderen Labels nie mehr so hinbekommen hat. Also das ist so überzeugend, obwohl es ja eigentlich sehr überschaubar ist, was er da an Winnetou eingesprochen hat. Es sind ja 6 Hörspiele plus zweimal Der Schatz im Silbersee. Das war es ja schon fast als Winnetou. Aber das ist so eingeschlagen bei den Hörern. Und eben diese Karl-May-Hörspiele kamen auch genau zur richtigen Zeit. Ja, ich denke mal, wie gesagt, am Winnetou kam von Konrad Halver zumindest niemand vorbei.
Das waren so Pflichthörspiele. Also wenn ich an die Flohmarktzeit mit Holger denke, in jeder Kiste waren diese Winnetou-Platten und von James Last Polka Party.
Ich wollte gerade sagen,
Das
das war
musste man da, das
definitiv.
musste man kaufen oder bekam es zur Hochzeit oder ich habe keine Ahnung. Ja.
Ja, also das
Ja.
beides konnte man pfundweise nach Hause tragen. Das war kein Problem.
Ja, dann sage ich mal was zu seinem Werdegang. Konrad Halver wurde am 27. April in 1944 in Salzwedel geboren. Das liegt wohl bei Hamburg, soweit ich weiß. Und
Naja.
er ist,
Naja, also so
ja, okay,
gesehen,
die
Berlin
Hamburger
auch bei
selber sind es.
Hamburg,
Ja,
also.
gut, bei Hamburg. Ja, also hat einen Bruder und seine Eltern waren der Pastor Rudolf Halver und seine Frau Ilsabe Halver von Sauberzweig. Die werden wir gleich nochmal ansprechen. Und ja, er wuchs dann in einem kleinen Ort auf und kam etwas später nach Hamburg, fühlte sich selbst aber, glaube ich, immer als Ur-Hamburger. Und ja, wurde von seinen Freunden und Bekannten liebevoll Conny genannt. Er hatte wenige kleine Theaterrollen, aber ist dann schon mit etwa 21 Jahren angesprochen worden von dem Schauspieler Herbert A. Böhme, ob er nicht zum Label Europa von Miller kommen wolle, denn die suchten da gerade junge Sprecher für ein neues Hörspiellabel. Ja, und so kam es dann, dass Konrad Halver schon 1967 eben seine Karriere als Hörspielsprecher und fast ausschließlich als Hörspielsprecher startete und dann eben in den besagten Märchenrollen, sprich, er brüllte als Bär, als Wolf, er quakte als Frosch, also er war sich auch für nichts zu schade, für Geräusche, für Schreie, für Grunzen, ich weiß nicht was alles und übernahm dann immer mehr auch das Schreiben der Skripts und auch die Produktion. Ich denke mal, das ganze Label Europa wäre ohne ihn irgendwie anders verlaufen, beziehungsweise er hat gerade in diesen frühen Jahren, in diesen Anfängen, diesen ganz einfachen Anfängen, ganz große Marken gesetzt. Ohne ihn wäre das Ganze bestimmt nicht so groß geworden. Das kann man aus heutiger Sicht so sagen. Er hat sehr viel Herzblut in die Geschichte reingebracht, gute Ideen. In diesen frühen Jahren kam es auch dazu, dass seine eben erwähnte Mutter sogar Zeichnungen für Märchencover beisteuerte. Das war zum Beispiel bei dem Froschkönig der Fall. Die Zeichnungen sind da natürlich etwas einfach gehalten, aber ich finde, das zeigt schön, wie klein und familiär das Ganze angefangen hat, nämlich im Wohnzimmer von Andreas Beuermann in der Agnesstraße damals noch, hat das Ganze angefangen. Und zwar saßen dann Dr. Beuermann, Konrad Halver im Wohnzimmer, sprachen ein und die Tonbänder liefen im Schlafzimmer und zeichneten auf. Also das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, wie aus so einer kleinen Pflanze so ein Riesenunternehmen geworden ist, eine riesen Hörspielsparte. Ja, und Konrad Halver war omnipräsent. Er war im Grunde auf allen Schallplatten zu hören, auf allen Märchen- oder Hörspielschallplatten. Also nach seiner Aussage geht auf ihn die Idee zurück, dass man für die ersten Karl-May-Hörspiele bei Europa eben Fotos von den Karl-May-Festspielen in Bad Segeberg nahm und diese auch mit diesem grünen Rahmen verpackte, sodass das halt eben sehr nach Karl May aussah. Und die kamen eben zur richtigen Zeit raus, nämlich 1968, sodass das genau noch in diese Welle von Karl May-Filmen Ende der 60er Jahre einschlug und so der erste richtige Verkaufsschlager bei Europa Miller wurde. Und Konrad Halver entwickelte noch weitere viele gute Ideen, nämlich zum Beispiel geht auf ihn das berühmte Dracula-Hörspiel bei Europa zurück. Er fand verrückte Geschichten wie Mopsy Mops, eine selbst kreierte Comicfigur, die wir schon mal vorher durchgesprochen hatten. Und vor allen Dingen, auch hier ganz wichtig zu erwähnen, zwei Hörspiele oder nach den Lederstrumpf-Romanen, wo Helmut Lange der Sprecher für den Lederstrumpf war. Und ähnlich wie bei Karl May wurden hier Fotos genommen aus Produktion, in dem Fall aus dem Lederstrumpf-Vierteiler des Fernsehens, wo Helmut Lange eben diese Rolle gespielt hatte. Und diese ersten zwei Hörspiele nach Cooper, nämlich Der letzte Mohikaner und Der Wildtöter, die waren enorm bekannt 1969, 70, als sie rauskamen. Und das schlug ebenso ein wie eben die Karl-May-Reihe.
Ich glaube, das
Ja.
große Glück war bei Europa, dass so jemand wie Konrad, ich greife das jetzt mal auf und ich meine das überhaupt
Ja,
nicht
gerne.
abwertend, der sich für nicht zu schade war. Also er hatte, glaube ich, damals keine Starallüren oder irgendwie sowas. Wenn jemand sagte, so, wir haben jetzt hier das und das zu besetzen, wie sieht's aus? Also ich weiß, seine erste Platte, das hat er mir mal erzählt, war halt diese etwas aus der Art geschlagene Polizeihubschrauber im Einsatz, die ich als Kind gar nicht kannte, wo man ihm dann sagte, so, du bist hier der Bankräuber. Und auf der zweiten Seite, da geht es ja so um drei Hamburger Hafenarbeiter, die jetzt irgendwie so eine, die jetzt da irgendwas was klauen wollen und so. Also das waren weder große Charaktere noch besonders wichtige Rollen. Er hat es gemacht. In den Märchen war halt der Prinz. Dann kam schon sehr bald diese Karl-May-Geschichte, wobei man erwähnen muss, dass er ja auch in der Zeit sehr früh schon viele große Hörspielfassungen abgefasst hat. Also in Zusammenarbeit mit seinem Vater, der ja in Blankenese Propst war, da entstanden ja die biblischen Geschichten. Dieser Zweiteiler, der relativ bald vom Markt verschwand, der war kommerziell sicherlich nicht so ein großer Erfolg, aber ein nettes Unikum im Plattenkatalog. Und er hat dann ja die alte Sindbad-Aufnahme geschrieben und er hat ja auch Rübezahl geschrieben, die Hörspielfassung. Also da war er schon so ein kleiner Tausendsasser und ich glaube, das war so etwas, wo er und Andreas Beuermann sich auch trafen. Die waren beide, glaube ich, sehr aufgeschlossen, einfach mal Dinge auszuprobieren. So, das war, glaube ich, sehr, also das war so ein gegenseitiges Befruchten irgendwie. Nur so kann man sich erklären, dass es so Produktionen wie Mopsy Mops kam. Also das war ja schon sehr, sehr merkwürdig irgendwie so.
Ja, man brachte halt unglaublich viele Schallplatten heraus pro Jahr und hatte dann eben auch Raum auszuprobieren. Die Produktion war recht günstig in der Erstellung und die Preise waren niedrig, sodass man im Grunde auch so ein bisschen gezwungen war, auf Masse zu arbeiten. Und das ist ja bis heute das Erstaunliche, dass trotz dieser Masse es kaum Ausfälle gibt in den Hörspielen, in den frühen Hörspielen des Europa-Labels. Ja, na gut, man kann geteilter Meinung sein.
Ein unzufriedenes Stöhnen von Holger. An was denkst du?
Ich will das gar nicht konkret aussprechen, aber oder benennen. Aber deswegen, wie gesagt, ich finde bei weitem nicht alles gelungen. Aber seine Pionierleistung und seine Variabilität als Sprecher völlig unbenommen.
Wobei das würde ich auch unterschreiben. Also natürlich sind da Aussetzer bei. Ich denke, das wird Carsten bestätigen.
Ich muss einfach mal dazu sagen, ich habe erst viel später, nachdem ich im Grunde diesen Europa-Kanon vollständig hatte, der frühen Schallplatten, gemerkt, dass fast alle Märchenvertonungen von und mit Konrad Halver irgendwie besonders sind. Also ich hatte als Kind nur zwei, drei Märchenplatten und es mutet natürlich merkwürdig an, wenn ein damals über 30-Jähriger auf einmal anfängt, Märchenhörspiele zu hören. Aber ich muss sagen, die sind alle so besonders gemacht und nicht hingerotzt und alle sind irgendwie mühevoll umgesetzt. Da gibt es natürlich auch ein, zwei Platten, die weniger gut sind, aber ich muss sagen, so in der Gänze haben die da wirklich enorm viel gute Sachen produziert. Und leider sind ja gerade viele von diesen ganz frühen Hörspielen überhaupt nicht mehr im Handel, was ich sehr bedauerlich finde. Also es bleibt dann letztendlich einigen wenigen bekloppten Sammlern, sozusagen übrig, sich daran zu erfreuen oder Leuten, die vielleicht auf YouTube das noch finden, irgendwo in der schlechten Qualität.
Ja, zu den Märchen möchte ich nämlich auch noch kurz was sagen, weil ich auch finde, dass die unter Konrad sehr liebevoll geraten sind, dass er sich sehr viel Mühe gegeben hat mit den Texten. Er hatte mir auch mal erzählt, wie er sozusagen die Texte gestaltet hat, wer was sagen kann, was der Erzähler sagen muss, was auch eine Rolle sagen darf und so weiter. Und mir ist im Vergleich zu vielen anderen Märchenproduktionen aufgefallen, wie ausgewogen seine Märchen waren, also bis zum Schluss im Grunde, ja. Also Schluss heißt 1971, denn da war ja dann sein Weggang.
Soweit mir bekannt ist, ist Konrad Halver aber nach wie vor sozusagen pro Hörspiel oder Aufnahme bezahlt worden und war noch nicht mal fest angestellt. Und nach eigenen Aussagen ist er dann 1971 von der Firma oder dem Chemieriesen BASF abgeworben worden. Und die BASF, also der Chemiekonzern, hatte einfach wahrgenommen, dass man im Hörspielsektor offenbar sehr viel Geld verdienen kann. Und so kam es dann, dass er ab 1971 nur wenige Straßen entfernt vom Europastudio dann im Star-Musikstudio neue Aufnahmen machte unter dem Label BASF beziehungsweise Paradiso Peggy Piccolo und das über etwa 8 bis 9 Jahre, wo er dann eben etliche Abenteuerhörspiele, Karl May, Wildtöter, Märchen nochmal neu auflegte und teilweise auch mit den Sprechern, die man auch schon von Europa kannte, sodass es hier teilweise sogar zu Verwechslung kam. Aber diese Hörspiele sind eben alle nicht so eingeschlagen wie die Erstaufnahmen bei Europa. Und auch seine vertragliche Vereinbarung da war nicht so gesichert, sodass er nach wenigen Jahren dann auch schon in etlichen anderen Labels zu hören war und im Grunde alle Hörspiele mehrfach aufgenommen hat, Themen x-fach verarbeitet hat. Er war dann bei der Teldec ab 1975 etwa beim Jahreszeiten Verlag Auditon Box für dich. Da hat er dann den Winnetou zum dritten Mal aufgenommen. Und dann folgten halt Labels wie Ariola, Zebra, Poly, Fontana, RCA. Und er war dann bis in die 90er beschäftigt, bis der Hörspielboom nachließ. Und dann wurde es etwas still um ihn. Und etwa so Anfang der 2000er flammte das Ganze ja wieder auf und er war ja relativ oft wieder im Einsatz. Und seine wahrscheinlich bekannteste Rolle im hohen Alter war dann die des Kommissar Dobranski, einer Hörspielserie, die es dann auch schon auf CD gab. Ja, das kam ihm wohl auch sehr gelegen, weil er da diesen Hamburger, ja, ich sag mal, Prollkommissar spielte, wo dann auch sehr viel Lokalkolorit einfloss.
Ja, und vielleicht sollte man noch erwähnen, dass die Hörspielhörer ihn ja auch nicht vergessen hatten, denn er hatte, ich erinnere mich das Jahr, aber er hatte ja auch noch diesen Orkanus, diesen Hörspielpreis bekommen für sein Lebenswerk. Das war irgendwie um die Zeit des Kommissar Drobanski drumrum. Und ich weiß, dass ihm das sehr viel bedeutet hat, dass er also nicht vergessen worden war von seinen Hörern, ja.
Bei der Verleihung des Orkanus für sein Lebenswerk sprach unser Bibliothekar aus der Dracula-Podcast-Folge Frank die Laudatio auf ihn.
Ah, okay.
Das nur zur Information.
Ja, vielleicht bleibt noch zu erwähnen, dass Konrad Halver vielleicht gerade, weil er kein Superstar geworden war, der in einer Villa wohnte, sehr zugänglich war und Fanmails und auch Anrufe sehr gerne entgegengenommen hat und dann ja Geschichten aus seinem Leben, Karlauer etc. von sich gegeben hat und so noch vielen Hörspielfans persönlich in irgendeiner Form bekannt wurde, ob per E-Mail, Telefon, persönlichem Kontakt. Und das, denke ich mal, ist auch schon eine Besonderheit in dem Genre.
Und das kann ich nur aus eigenem jahrelangen Erleben sagen, ein unheimlich sympathischer, aufgeschlossener, den Menschen zugewandter Kerl, muss man wirklich sagen. Also.
Ja, war ein legendärer Abend, Markus, als wir bei ihm waren mal. Hat viel Spaß gemacht.
Ja, war wirklich toll. Er war manchmal ein bisschen seltsam. Das vielleicht so als abschließende Anekdote von mir, dass also mitten in der Nacht teilweise irgendwelche Anrufe kamen, weil er sich an irgendwas nicht erinnern konnte. Dann klingelte so um 13:30 das Telefon und sagte, du sag mal, ich wollte dich nochmal das und das fragen und so. Also, aber er war ein absolut liebenswürdiger Mensch, ohne Einschränkungen.
Ja, zu guter Letzt ist noch zu sagen, dass Konrad Halver im November 2012 in Hamburg verstorben ist.
Ja, ich habe mir für heute jemanden rausgesucht, der auch nicht so viel auf der Leinwand oder im Fernsehen zu sehen war, für mich aber einen unauslöschlichen Eindruck in meiner Kindheit hinterlassen hat. Und das ist Reinhild Schneider, die seit 1970 beim Europa-Label spricht und auch heute noch im Jahr 2026 dort vorm Mikrofon sitzt. Geboren wurde sie 1946 im August und der Name Reinhild mit T am Ende ist kein Künstlername oder irgendwie sowas, wird aber regelmäßig mit D falsch geschrieben. Ja, Frage an euch, vielleicht zuerst an Holger. Reinhild Schneider, wann gehört, welche Verbindung damit?
Eine ganz tolle. Sie ist meine Jenny aus den Hani und Nani-Platten meiner Schwester. Und das wird sie auch für immer und ewig bleiben. Und sie ist die tollste Frauenstimme oder junge Frauenstimme. Also es wäre jemand anders bei mir, wenn ich Ü40 benennen müsste als beste Frauenstimme. Aber sie ist die beste junge Frauenstimme, die ich bis heute gehört habe in meinem Leben und finde sie unbeschreiblich. Man erkennt sie sofort. Eine Sekunde, egal welcher Satz. Und ich sage sofort Reinhild Schneider. Das ist spektakulär und spektakulär schön, muss man auch einfach sagen. Es ist einfach unheimlich, ja, wie kann man das beschreiben? Ist es liebevoll, wie sie spricht? Irgendwie so, mir fehlt das richtige Wort dazu.
Ja, es ist so warmherzig, so gefühlvoll
Ja,
irgendwie, aber
warmherzig
gut,
ist das
da,
schönere
ja.
Wort. Ja.
Carsten, wie ist
Und
es bei
du?
dir?
Bei mir ist es auf jeden Fall auch die Jenny, Hani Nani. Und ja, dann auch noch so einige Rollen aus Märchen, also in der Regel Prinzessin oder sowas oder Schwestern, die mir zu haften geblieben sind, die ich aber nicht alle namentlich benennen kann. Aber mir ist noch gerade eingefallen, wo ich sie zum ersten Mal gesehen habe. Und zwar. Sie war ja im Fernsehen oder Film nicht oft vertreten, aber ich habe mal vor, ich weiß nicht, 20, 30 Jahren eine Wiederholung gesehen aus der Serie Die Unverbesserlichen. Inge Meisel. Und da taucht sie dann irgendwann auf und sie sah ganz anders aus, als ich sie mir vorgestellt habe. Ich glaube, sie ist auf irgendeinem Rückcover mit Foto zu sehen, aber sie sah dann mit Kurzfrisur in der Serie ganz anders aus. Aber die Stimme ist halt unverkennbar. Dann hat man sie sofort erkannt, ja.
Ja, genau, gutes Stichwort ist sozusagen zu sehen, denn die ersten Aufnahmen mit ihr fürs Fernsehen, die müssen 1963 stattgefunden haben. Da gab es eine Serie Hafenpolizei. Das war so eine NDR-Vorabend-Krimiserie, eben spielte im Hamburger Hafen. Ermittelnder Kommissar war in der Zeit Herbert A.E. Böhme. Und unter anderem kam auch dann Josef Dahmen davor, der ja bei Europa auch als Rübezahl zu hören war. Und da gibt es eine Folge in dieser Serie Hafenpolizei, die heißt Die Party. Und da werden so Mädchen von falschen Matrosen zum Hafen gelockt und werden da um ihr Geld betrogen. Und eine von diesen dahin gelockten ist dann Reinhild Schneider. Und neben der Polizei bekommt auch so eine Motorradgang oder ja, Mofa-Gang bekommt also mit, dass da irgendwelche Schweinereien laufen und versuchen dann auch das aufzuklären. Und bei dieser Motorradgang ist dann Andreas von der Meeden dabei, der auch erst 20 Jahre alt war, wo man wirklich zweimal hingucken muss, um ihn zu erkennen. Und im gleichen Jahr entstanden noch zwei Fernsehfilme mit Reinhold Schneider, aber da habe ich jetzt wirklich nur die Titel finden können, habe ich überhaupt nichts anderes ermitteln können. Ein Film heißt Eine dumme Sache und der andere heißt Der Schatten, ein Märchen für Erwachsene. Beide, wie gesagt, auch 1963 entstanden. Ja, die Serie, die du angesprochen hattest, Carsten, Holger, du kennst sie bestimmt auch, nicht? Die Unverbesserlichen?
Ja, natürlich, klar. Mit
Ja,
meiner
natürlich, ja.
Oma zusammengeguckt und mit meiner Schwester auch geguckt.
Ja, und ja, auch eine Riesenansammlung von letzten Endes Sprechern, die irgendwann bei Europa beschäftigt waren. Ich erinnere
Absolut.
zum Beispiel an eine Szene, wo dann eine Nähmaschine geliefert wird, wo ich überhaupt nicht darauf vorbereitet war, wer den spielt. Und da kommt dann so ein kleiner, ein bisschen stämmiger Mann rein und sagt mit so einer Ofenröhrenstimme: Wir bringen die Nähmaschine. Das ist dann Rudolf Fenner, also ja. Ja, 1969 hatte dann auch Reinhold Schneider ihren Auftritt in der Serie. Und zwar spielte sie die Dagmar, eine Freundin von dem etwas leichtlebigen Sohn der Familie Scholz, Rudi Scholz, gespielt von Gernot Endemann. Und sie spielt im Grunde so eine ganz tapfere, bodenständige Freundin, die dann quasi das Herz der Eltern erobert, also ihrer Schwiegereltern, weil die merken, was sie im Grunde für ein feiner Kerl ist. Danach folgten noch zwei weitere Folgen, 1970 die Unverbesserlichen und die Liebe und 1971 die Unverbesserlichen und ihr Stolz. Da dann der Hauptdarsteller Josef Offenbach, der Vater der Familie Scholz, verstarb, wurde die Serie nicht mehr fortgesetzt. Und damit war eben auch diese Rolle dann beendet. Es folgten dann noch einzelne Auftritte, die ja, also jetzt nicht so ins Gewicht fallen, dass man sagt, oh ja, das musste ich unbedingt gucken. Also sie hat mitgewirkt in einem Tatort 1971, der hieß AE 612 ohne Landeerlaubnis, da spielt sie eine Stewardess. Dann, wie alle Sprecher oder Schauspieler, die in Hamburg wohnten, hat sie natürlich auch mitgemacht bei der Serie Hamburg Transit, so eine aus unverbundenen Einzelfolgen bestehende Krimiserie. Dann noch einer in einer Serie, die nicht so bekannt ist, die aber sehr sehenswert ist, weil sie so ein bisschen grotesk ist. Die heißt IOB Spezialauftrag. Das ist so eine ganz kleine Variante von James Bond, die in Hamburg spielt, sozusagen. Auch so alles so ein bisschen so mit, ja, wir haben ja auch eine Computerzentrale und sowas. Ermittelnder Detektiv war Klaus Wilke, da taucht sie auch in einer Folge auf. Und dann gab es noch Auftritte in Vorsicht Falle, dieser Serie von Eduard Zimmermann, Tod eines Schülers und Die Grashüpfer, eine Serie über die Anfänge der Fliegerei. Ja, ansonsten war Reinhold Schneider eigentlich von Anfang an mehr so auf Hörspiel abonniert und war ja auch bei ganz vielen Labeln tätig, bis heute eben. Und weil das viel zu viel wäre, das alles aufzubereiten, habe ich mich jetzt so in der Vorbereitung so ein bisschen auf ihre Mitwirkung bei Europa beschränkt. Erster Auftritt, wie gesagt, 1970 und dann gleich in so ein paar Klassikern, zum Beispiel als Mina Murray in Dracula Jagd der Vampire. Als, ja, wie sollte es anders sein? Gute Fee in Pinocchio und als Rosa Maylie Adoptivtochter in Oliver Twist. Ja, das waren so die markanten Rollen, würde ich mal sagen, die bestimmt viele erinnern. Und wir hatten ja schon erwähnt, 1971 Wechsel im Regiestuhl, Konrad Halver geht, 1972 kommt Heike-Dine Körting und dann wird, Holger, du hattest es schon erwähnt, Reinhold Schneider gleich in der Serie Hani und Nani als Jenny besetzt. Und 1972 ist sie schon 27 Jahre alt und ich finde, müsste was zu sagen, ich finde, sie besteht neben ihren sehr viel jüngeren Kolleginnen, die ja die Schülerinnen sprechen, wunderbar. Oder wie seht ihr da? Ja, ihr habt ja schon gesagt, ihr mochtet sie, ja.
100%. Wir haben es ja auch als wir die Hani und Nani Serie besprochen haben, sagen wir ja auch, ich glaube, bei Hani und Nani 6, bei Hani und Nani das Geisterschloss, sage ich ja, theoretisch hätte Stefan Kitschinski ihr Sohn sein können, rein biologisch, aber es funktioniert. Also die geben zusammen eine Kinderbande ab und das macht sie ganz wunderbar, ja auch noch einige Jahre lang. Und da habe ich mal kurz eine Frage, die du wahrscheinlich aus dem FF beantworten kannst. Sie war ja bei Konrad Bei Konrad Halber begann sie bei Europa, ging dann sozusagen in die Crew von Heike Dine Körting über. Das heißt, gibt es ein Dagmar von Kurmin-Hörspiel, wo Reinhild Schneider mitspricht?
Nein.
Nein.
Danke. Doppeltes Nein zählt. Und das ist ja dann eigentlich lustig, denn das ist ja, sie ist eine der wenigen, die so lange dabei waren. Also die aus der Crew von Konrad bei Heike Dine weitergemacht haben. Das sind ja relativ wenige. Heike Dine Körting baute sicher einen neuen Sprecherstamm über die Jahre dann auf eigentlich. Und so viele waren das, glaube ich, nicht, die dann so lange wie sie noch dabei waren.
Nee, aber ich glaube,
Also
das lag halt
es hat
am
verschiedene
Konstrukt.
Gründe.
Ja, bestimmt.
Es hat verschiedene Gründe. Und zwar, als Konrad Halver zur BASF wechselte, kam ja eine oder gingen einige Sprecher mit ihm und kamen nicht wieder zu Europa, tauchten dann nicht mehr auf. Und es gibt dann noch so eine Riege auch aus dem Kurmin-Club, sage ich mal, die einfach wegstarben. Und auch einige aus der Anfangszeit von Europa, die einfach wie Benno Gellenbeck so 1972, 73 dann irgendwann einfach verstarben und die 70er sozusagen nicht mehr miterlebten. Nicht? Da teilt sich so einiges aus, im
Sie ist sicherlich eine der
Sprecherbereich.
längsten Europasprecherinnen bis heute, denke ich, bei Europa. Denn letztendlich, ne, sie hat bis vor kurzem ja noch Hanni und Nanni gemacht, bis ins
Ja,
hohe
und das muss
Alter.
man auch erstmal hinbekommen, dass du
Ja.
in hohem Alter, bei allem Respekt, aber in hohem Alter immer noch eine Schülerin sprichst.
Ja,
Also
genau,
ein
du feierst
Schicksal,
sie
was
hier mit
ja.
27.
Ja, ich meine, das ist ein Schicksal, was den drei Fragezeichen auch noch bevorsteht, nicht? Dass die irgendwann
Absolut.
dann in der Geriatrie weiter ermitteln müssen.
Wie ging es denn weiter
Ja,
bei ihr?
es ging weiter. Wir haken wieder ein. Es ging weiter. Also noch kurz erwähnen möchte ich, weil das für mich wirklich ein derartiges typisches Reinhild Schneider Hörspiel ist, 72, Hanni und Nanni, erschien auch die Lügenprinzessin. Eine sehr bekannte Rolle. Und 1973 startete die Reihe Die Hexe Schrumpeldei. Und Marga Marsberg natürlich unvergleichlich als alte Hexe, aber eben auch Reinhild Schneider als junge, ja, immer so etwas ungeschickte Hexe Schrumpelmai. Und die Serie brachte es ja auf 11 Folgen, da war sie also die ganze Zeit drin. Und das muss man vielleicht noch erwähnen, weil es einfach ein sehr bekanntes Hörspiel ist und für mich auch mit Reinhild Schneider sehr eng verbunden. 1976 das Gespenst vom Schlosshotel, was wo ja
Ja.
relativ wenig mitwirken und ich finde die Besetzung in dem Hörspiel grandios. Und dann war sie eigentlich mit ganz wenigen Ausnahmen bis heute immer wieder an irgendwelchen Hörspielen bei Europa beteiligt. Also da mögen mal 1, 2 Jahre sein, wo sie jetzt nicht zu hören war, aber im Grunde war das relativ durchgehend.
Ja,
Erwähnen muss man vielleicht
absolut.
noch, weil das für mein Leben eine unheimliche Rolle spielte. Sie hatte bei den Dreharbeiten zu den Unverbesserlichen, wie gesagt, Gernot Endemann als Partner, der diesen etwas halotrihaften Sohn Rudi spielte. Und die hatten sich dann nicht nur kennengelernt, sondern dann auch geheiratet. Und ich erinnere mich noch, dass meine Mutter damals, weil sie ja wusste, wie gern ich Reinhild Schneider mag, mir das Hamburger Abendblatt vorlegte und sagte: Guck mal, hier steht was über Reinhild Schneider. Und da stand dann halt, dass sie geheiratet hatte. Und das wollte ich ja eigentlich auch immer. Ich war 23 Jahre jünger oder bin 23 Jahre jünger als sie. Das hätte ich hier aber, da hätte ich drüber hinweggesehen. Aber es war für mich immer ganz klar, dass wir heiraten und sie mir dann abends zum Einschlafen eben mit dieser Stimme etwas vorliest. Deswegen, das habe ich Gernot Endemann auch nie so ganz verziehen, dass er so, ja, da mein Lebensweg so
Kann
beeinflusst
ich
hatte.
verstehen. Hast du sie
Seltsamerweise,
jemals getroffen?
ja, ich habe sie mal getroffen, das war reiner Zufall. Ich hatte sie aber dann tatsächlich vom Aussehen her erkannt und hatte dann auch gehört, wie sie was sagte. Und da hatte ich sie kurz angesprochen, habe ihr dann auch erzählt, also ich habe ihr nicht erzählt, dass ich sie heiraten wollte, aber ich habe ihr erzählt, dass ich sie also von den Hörspielen kenne und dass ich ihre Stimme über alles liebe und so weiter, ob sie mir eine Platte unterschreiben würde. Und wir haben uns dann nochmal getroffen und da hatte sie mir dann, Oliver Twist hat sie mir unterschrieben.
Schön.
Ja, also für mich auch, da muss ich auch nochmal anknüpfen. Also ich würde wirklich sagen, für mich also die schönste Stimme der Welt. Das kann ich gar nicht anders sagen. Ich finde, so im Synchronbereich gibt es niemanden, der mich mit seiner Stimme so in den Bann schlägt. Also vielleicht auf einer anderen Ebene Hans Paetsch. Aber Reinhild Schneider ist für mich also auch wirklich so eine Klasse für sich irgendwie. Und ja, wie Carsten schon sagte, es waren ja damals so, ihre Rollen waren ja eigentlich immer so die Mutter, die große Schwester, die Fee, die Prinzessin, also alles so Rollen, wo man denkt, die haben alle gewusst, dass das irgendwann mal Reinhold Schneider sprechen wird, so. Und an dieser
Natürlich.
St also was ja sehr auffällig ist, dass sie so in der Serie die drei Fragezeichen wenig vorkommt.
Ja, ich überlege gerade, sie ist beim Rasenden Löwen, ist sie mir sofort präsent als Sekretärin von Alfred Hitchcock.
Und sie ist beim Fluch des Rubins eine von denen, die diese Gipsbüsten gekauft haben, meine
Richtig,
ich, nicht?
ja, stimmt. Ist sie
Und
auch.
ich glaube, ich
Aber
glaube, und ich meine, ist sie nicht auch im unheimlichen Drachen? Ist sie da nicht auch irgendwie am Telefon oder so? Als Sekretärin von Hitchcock? Also gut, egal, aber sie ist
ja.
für die Präsenz, die sie sonst hatte, ist sie in der Serie sehr wenig vertreten. Also das ist wirklich, wirklich
Ja.
auffallend.
Ja, sie ist die Telefonistin bei den unheimlichen Drachen. Ja, ist sie, bei drei Fragezeichen.
Aber sie
Und sie ist
hat.
dann ja auch später noch bei Europa in den 80ern noch geblieben und auch sehr, sehr lange noch geblieben, wie wir schon feststellten.
Ja, und sie war ja zum Beispiel auch bei Macabros und Larry Brent, war sie unheimlich oft besetzt dann auf einmal wieder.
Ja.
Ja, ist vielleicht auch Zufall irgendwie.
Und sie wird in wenigen Wochen 80 Jahre alt. Ja.
Ja,
Da man euch im
Wahnsinn.
Vorwege gratulieren darf, an dieser Stelle nur ein Gruß.
Ja, genau. So, das war's dann auch für heute mit den von uns vorgestellten Sprechern. Da wir uns noch weitere Sprecher überlegt haben, wird es sicherlich noch mal eine zweite Folge dazu geben. Allerdings wird es nicht die nächste sein, denn unser nächster Podcast dreht sich um dum 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 dum
Flash. Ah.
Gordon.
Bis dahin, alles Gute.
Bis
Bis
dahin,
dann.
alles Gute. Mach's
Ciao.
gut,
Tschüss.
wir hören uns. Ciao.